Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute mit einem weiteren Podcaster zu Gast. Guten Morgen, Michael Furtenbach.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Du warst nicht zu Gast, aber ich war bei euch mal zu Gast. Irgendwie so,
gell? Das ist durchaus möglich, ja.
Aber deine Kollegen waren auf jeden Fall öfter hier. Einen davon haben wir sogar auch getroffen bei dem Thema, um das es heute geht. Grüße an den HP an dieser Stelle. Du bist Michael Furtenbach, du machst Shock 2. Früher warst du bei Konsol.at, richtig? Daher kennt man dich wahrscheinlich auch noch.
Genau, ich mache eigentlich seit über 20 Jahren eigentlich das, was ich jetzt mache. Also sprich, ich berichte über Videospiele, Comics, Filme und TV-Serien. Also wir waren eine der ersten Online-Seiten im deutschsprachigen Raum, die das Thema eigentlich behandelt haben. Damals als Schock-Magazin. Das wurde dann irgendwann einmal, also im Jahr 2000, zu Konsol.at, einem Printmagazin, aber auch eben mit großem Online-Schwerpunkt, das ja auch nach Deutschland dann ging als Konsol Plus. Und ja, nach dem Ende der Konsol-Ära sind wir wieder zu Schock zurückgekehrt, dann deswegen auch Schock 2 jetzt. Und podcasten aber weiterhin. Also der Podcast läuft seit 13 Jahren wöchentlich. Und nicht ganz viele Folgen, wie du hast, aber es macht uns noch immer Spaß und wir sind da gern dabei.
Aber ihr seid auf jeden Fall ein Urgestein gewesen. Ich habe das auch an irgendeiner Stelle mal gesagt, dass mich der Konsol.at-Podcast wirklich auch so ein bisschen zum Podcasten gebracht hat. Also es gibt ja immer so 2-3 Podcasts, mit denen man irgendwie so in die Szene eintaucht. Und da wart ihr ganz vorne mit dabei. Also war einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe.
Ja, ist auf alle Fälle so, dass uns auch immer wieder freut, dass viele Podcaster, die jetzt aktiv sind, und es ist ja wirklich ein breites Feld, uns irgendwann mal gehört haben und damit eingestiegen sind, weil das ist ja auch das Schöne am Podcasten. Man produziert nicht nur, sondern man hört, und das ist halt so eine Podcast-Wolke, in der man da selber eintauchen kann, und das ist das Schöne, dass das auch immer inspiriert zum selber mitmachen und da wieder ganz neue Projekte entstehen. Das ist ja auch schön für uns zu sehen.
Wir haben uns gestern getroffen, beziehungsweise heute am Tag der Aufnahme gestern, wenn der Podcast kommt. Vorgestern waren wir bei Nintendo in Frankfurt. Die machen jährlich nach der E3, haben die das so eingeführt, dass sie sagen, wer nicht nach LA geflogen ist zur E3, um dort unsere neuen Spielneuheiten anzuschauen, dann kommt doch einfach nach Frankfurt in unser Headquarter, in das deutsche Headquarter. Da bauen wir dann einfach die ganzen Spielstationen nochmal auf. Wir laden die unter anderem auch ein paar Macher und so ein, und dann könnt ihr dort auch das nachholen, was ihr in LA verpasst habt. Also der Post-E3-Event war das, da waren wir letztes Jahr auch. Dieses Jahr gab es natürlich auch eine große Vorfreude, dahin zu fahren, weil wir ja auf der E3 auch endlich das neue Mario in Bewegung mit Gameplay gesehen haben, und deswegen war es auch entsprechend voll in Frankfurt. Alle wollten das neue Mario Odyssey spielen und noch ein paar weitere Spielneuheiten, die es dort zu sehen gab. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach direkt mit Mario an, weil das war, glaube ich, durch die Bank durch bei allen das Highlight, und dann können wir ja noch mal ein paar einzelne Perlen rauspicken, die uns beiden so ganz gut gefallen haben. Genau, erzähl mal, Mario Galaxy 3, genau, nur mit flachen Planeten. Mario Odyssey, beschreib doch nochmal ganz kurz, was es sich bei diesem neuen Mario-Ableger handelt.
Ja, das Spannende ist ja, und deswegen ja auch wahrscheinlich dein Versprecher, es ist ja verkauft worden als eher als Nachfolger von Super Mario 64 und Super Mario Sunshine. Ist es auch, ja, also es gibt wieder große, erkundbare Welten. Vom Spieldesign würde ich aber sagen, es ist eigentlich das Beste beider Welten. Also man hat die offenen Spielwelten eines Mario 64 und eines Sunshines, aber auch viele Elemente, die man eigentlich erst durch Super Mario Galaxy kennengelernt hat, und vor allem auch Bewegungssteuerung. Also ich weiß, dass auch bei dir wahrscheinlich auch viele Zuhörer dann eher die Ohren umlegen werden, wenn sie Bewegungssteuerung hören. Aber so viel kann man da schon sagen. Also das, was Bewegungssteuerung drinnen ist, ist A, optional. Also man kann das ja auch im Handheld-Modus oder mit dem Pro-Controller spielen, aber wir konnten es ja mit Bewegungssteuerung gestern ausprobieren. Das funktioniert richtig gut und es macht auch wirklich viel, viel Spaß. Spätestens, wenn man einmal mit so einer Schnippbewegung die Kappe von Mario wegschnippt, ja, und eben einen anderen Gegner oder ja, einen Gegner oder ein anderes Wesen einfangen kann und damit dann steuern kann, ja, ist das schon was ganz was Besonderes, ja.
Ja, es ist ein Switch-exklusives Spiel natürlich und die große Aufregung kommt natürlich auch daher, da wie du schon gesagt hast, ist es halt nach langer, langer Zeit mal wieder ein 3D-Mario. Also die ganzen letzten Mario-Ableger waren ja die Super Mario Bros.-Linie, die 2D-Plattformer, die durchaus auch gut waren, aber wenig Überraschendes boten. Also es war schon eher so die gewohnte Kost. Die waren gut auf einem hohen Niveau, aber hatten nicht so diesen Innovationsfaktor, fand ich zumindest, den ein 3D-Mario hat. Halt irgendwie so ausstrahlt. Und Mario Odyssey geht da wirklich so in diese Best of Both Worlds-Ecke, wie du schon gesagt hast. Die Galaxy-Spiele liebe ich dafür, dass sie auf so engen, kompakten Raum ein Ideenfeuerwerk nach dem anderen abzünden. Also jeder Planet hat ja so eigene Mechaniken und eigene Gimmicks und einfach eine unglaublich tolle Spielmechanik. Und Mario 64 war zumindest meine große erste Nintendo-Liebe. Also deshalb, meine erste eigene Nintendo-Konsole war der N64 und da habe ich Mario 64 natürlich heiß und innig hoch und runter gespielt und geliebt. Und genau wie du es gesagt hast, erinnert Odyssey an eine Mischung aus diesen beiden Spielen. Also alles, was gut war in diesen Spielen, wie du schon gesagt hast, eine große Welt zu erkunden. Aber es gibt halt auch immer wieder so kleine Ecken in Odyssey, über die wir jetzt vielleicht auch mal im Detail reden können. Wir hatten die Stadtwelt und die Wüstenwelt. Ja. Und es gibt immer mal wieder so kleine, abgekapselte Gebiete in diesen offenen Welten, die dann eben an Galaxy erinnern, wo dann so kleine Challenges irgendwie drin sind. Also mal ein Labyrinth oder mal irgendwie ein Parcours, eine Eisplattformwelt, in der man dann irgendwie navigieren muss und einen zum Ziel findet. Aber das findet alles innerhalb dieser großen Welten statt.
Das Spannende war ja auch, also meine, die Gemeinheit, muss man dazu sagen, und da wird man wahrscheinlich auch beipflichten, ja, die Demostationen, es waren unterschiedliche Demostationen gestern aufgebaut und man konnte das auf einem großen TV-Schirm spielen, aber auch auf der Switch, auf dem kleinen Monitor. Und die Gemeinheit war, die Demos waren beschränkt auf 10 Minuten, wie schon auf der E3. Ja, und dann, weil einfach viele Leute dort waren und sonst ja sich keiner freieist von diesem Spiel. Und auch die Promotoren hatten auch gar keine Möglichkeit jetzt zu sagen, oh, es steht eh hinter dir keiner, du hast jetzt 12 Minuten oder Viertelstunde, sondern das Einzige, was man konnte das Spiel nochmal starten. Und ich habe gestern die Wüstenwelt habe ich dreimal gespielt, die Stadtwelt zweimal. Und ich kann nur sagen, ich bin halt, wenn ich jetzt nur mal auf die Wüstenwelt mich jetzt beim Erzählen konzentriere, ja, ich war eigentlich total erstaunt, wie unterschiedlich dieses Spiel mal angehen kann, ja. Und dann gab es ja nachher noch eine Präsentation, wo ein Nintendo-Mitarbeiter das Spiel präsentiert hat und wieder neue Sachen gezeigt hat, ja. Also, die ich nicht entdeckt habe, ja. Und so wie du schon angesprochen hast, da gab es eben ein Labyrinth oder ein kleiner Parcours, wo man halt besondere Sachen freispielen kann oder dieses Reittier, was man aus dem Trailer ja auch kennt, einmal verwenden kann und solche Dinge, ja. Aber das ist alles.
Das Jaguar-Taxi.
Genau. eine Mischung aus Jaguar und Taxi. Ne? Und das ist alles nicht Pflicht, sondern man kann das Spiel auch normal durchspielen und die Aufgaben erfüllen, ja. Diese Sachen sind alle noch zusätzlich. Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist eigentlich, zumindest die zwei Sachen, die wir gesehen haben, aber Nintendo ist eigentlich keine Firma, die ein Level zeigt und nachher kommt dann ein halbfertiges Spiel raus, was sonst leere Levels bietet. Also ich glaube einfach, wir werden viele, viele Stunden investieren, um dieses Spiel durchzuspielen. Es gibt ja auch diese Monde, die man sammeln kann. Also ich glaube, bis man da alle hat, das wird dauern und ist aber auch nicht so, dass man es einfach nur immer wiederholend das Ganze spielen muss, dass man das bekommt, sondern ich glaube, da gibt es halt extrem viele Abschnitte, die man noch entdecken kann. Also ich habe davon Mitarbeitern von Nintendo gehört, die Demo schon sehr oft gespielt haben, da haben wir eben nur an der Oberfläche eigentlich gekratzt, was man da eigentlich alles entdecken kann.
Ja, das war dann auch witzig. Man konnte da wirklich auch perfekt zuschauen. Also wenn man dann seine 10 Minuten gespielt hat, ist man da noch mal eine halbe Stunde stehen geblieben und hat einfach drei anderen Leuten noch zugeschaut und man hat jedes Mal was Neues entdeckt. Und da waren dann zwei so Jungs, die dann auch probiert haben, eben jetzt zum Levelboss zu kommen. Und die haben das dann nach dem 4., 5. Mal, wussten sie halt genau, wo ist der kürzeste Weg zu dieser Sequenz, um die zu schaffen, um dann zum Boss zu kommen. Und genau als wir dann beim Boss waren, hat es dann wieder aufgehört. Also die Level waren jetzt auch nicht beschnitten. Es waren schon die vollwertigen Level in dieser Demo, so wie es aussah. Aber das soll nur andeuten, wie viel in einem Level schon drinsteckt. Das war wirklich unfassbar. Und diese Monde, die sind auch verknüpft mit so Aufgaben. Also es gibt halt Monde, die findest du einfach. Da weiß ich, übernimmst einen Kaktus. hüpfst zur Seite, stampfst auf den Boden, da kommt dann Mond raus. Ja. Das ist dann halt eher so ein versteckter Gimmick-Mond. Dann gibt's aber auch eben einfach so Level-Abschnitte, Parcours-Abschnitte, die, wenn du die schaffst, steht am Ende eine Schatzkiste, wo dann ein Mond drin ist. Manchmal gibt's auch nur so Mond-Puzzlestücke. Wenn du genügend davon hast, öffnet sich dann wieder so ein Mond. Also das sind einfach so die typischen Sammelaufgaben, wie man sie bei Mario kennt. Die Stadtwelt hat aber tatsächlich noch ein bisschen anders funktioniert. Das war dann so fast schon so ein bisschen GTA Light oder GTA Kingdom, Mushroom Kingdom. Diese Stadtwelt, die man aus dem Trailer kennt, die wirkt unglaublich skurril, weil das in dieser klassischen Mario-Welt, wie wir sie kennen vom Design, ja, mit diesen Knubbelnasen, und ich bin ja immer davon ausgegangen, das sind halt Comic-Menschen, so wie halt Comic-Charaktere halt anders aussehen als Menschen, aber eine humanoide Form haben. Aber Mario ist ja eindeutig nicht irgendwie wie Mickey Mouse oder so ein Tier, ja. Und deswegen bin ich schon davon ausgegangen, dass Menschen in der Mario-Welt aussehen wie Mario oder Luigi oder Peach. Peach sieht ja noch sehr menschlich aus im Vergleich. Und dann läufst du in diesen New York-Klon rein. New Dork City oder irgendwie so. New Donk City. Donk, genau. Und da stehen dann so echte Menschen rum, die mit so grauen Anzügen und Hut, also so ein bisschen New York-Style, so ein bisschen persifliert.
Wobei.
Und läufst zwischen Hochhäusern rum.
Wobei, ja? Pauline ist ja Bürgermeisterin.
Ja, ja, genau. Das ist noch skurriler. Aber auf den Punkt, auf den ich kommen wollte. Also die Menschen sind unglaublich creepy. Da werde ich mich, glaube ich, auch nicht dran gewöhnen. Ich bin mal gespannt, ob das im Spiel irgendwie erklärt wird. Ich meine, es geht um eine Odyssee. Von der Story haben wir jetzt nichts gesehen. Man weiß, dass Bowser irgendwie Peach zwangsverheiraten will. Ja,
Das heißt ja auch Odyssee. Deswegen auch
genau. Ja, aber die Odyssee ist ja auch ein Wortspiel, dass man halt durch verschiedene Welten reist und so. Das wird ja irgendwie zusammenhängen. Es gibt auch so erste Hinweise. Also in der Wüste ist zum Beispiel dann ein Taxi gecrashed von der New York-Welt. Also irgendwie gibt's dann auch eine Verbindung zwischen diesen Sachen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber dieses GTA-ähnliche. In der Stadt musst du dann tatsächlich so Missionen erledigen. Also die Pauline gibt dir dann als Bürgermeisterin, sie sagt, sie möchte so ein Stadtfestival organisieren, so ein Musikfestival. Das hat dann so einen New Orleans-Charakter und dann musst du in der ganzen Stadt Musiker finden. Da gibt's dann so einen Bassisten und einen Schlagzeuger, der irgendwo ohne Grund auf einem Häuserdach rumsteht, und wenn du die ansprichst, dann, wenn du 5 Stück davon findest, dann geht quasi das Festival los, dann fragt sie dich noch, ob du irgendwie die Subway reparieren kannst. Ich bin dann auch gespannt, ob das dann so irgendwie Auswirkungen hat auf die anderen Welten, ob die sich dann miteinander verbinden oder ob es da irgendwas Übergreifendes gibt oder ob das wirklich halt nur so arcadig ist, dass halt eine Welt da ist, damit man dort lustige Dinge sagen kann und erzählen kann.
Da sprichst du was Gutes an. Also das wird wirklich spannend, wie das die Story mal verknüpft. Also dass ich Welten habe, die sehr realistisch unter Anführungszeichen wirken, so wie dieses New York-Level, ja, aber auch Welten habt, die typische Knuddel-Grafik und quietschbunte Grafik hat von Super Mario. Es gibt ja auch in jeder Welt eine eigene Währung, die ich auch nur in der einen Welt ausgeben kann. Es gibt zwar übergreifend die Münzen, aber auch immer eine eigene Währung pro Welt.
Und da haben wir leider auch noch nichts von gesehen. Das habe ich auch nur auf dem Treehouse-Event auf der E3 gesehen und in den Trailern, dass man so Kostüme kaufen
kann. Das habe ich gemacht.
Also, es war an einer Stelle. Ja. Das konntest du schon machen. Habe ich gar nicht gefunden.
Genau, ich habe mir in der Wüstenwelt habe ich mir einen anderen Hut, ein anderes Kostüm gekauft, was auch dann Auswirkungen hat im Spiel. Also der hat ein paar andere Fähigkeiten gehabt. Also man hat das Sprungverhalten. Also man kann zum Beispiel große Canyons, ja, kann man überbrücken. Also wo normal in einem Super Mario-Spiel eigentlich keine Möglichkeit gewesen wäre, das irgendwie zu überbrücken über einen großen Canyon, kann man jetzt mit geschicktem Sprungverhalten, also man kann den Hut werfen, springt auf den Hut, nimmt ihn in der Luft, ja, wirft ihn weiter, also ja, physikalisch nicht ganz korrekt, aber es funktioniert, ja, man kommt dann auf die andere Seite.
Ist ja auch ein Zauberhut.
Ja, ist ein Zauberhut natürlich, ja. Es ist generell, es ist einfach, die Steuerung ist fantastisch, ja. Also wir haben ja eigentlich nur unter Anführungszeichen diese Mitbewegungssteuerung gehabt, aber man kann selbst dann, wenn man mit in jeder Hand einen eigenen Joy-Con in der Hand hat, ja, auch auf die Bewegungssteuerung eigentlich verzichten und die Sachen mit Druck auf Buttons auslösen. Also man muss selbst so nicht mit Bewegungssteuerung spielen, ja. Aber es ist einfach fantastisch, welche Möglichkeiten man hat. Also von Wirbelattacken, natürlich gibt es die ganzen klassischen Sachen von Super Mario. Also ihr könnt einen Gegner nicht nur übernehmen oder mit dem Hut besiegen, indem ihr ihn entgegenschleudert, sondern ihr könnt auch draufstampfen. Also es funktioniert. Es gibt natürlich die Stampfattacke. Und was natürlich herrlich ist für mich als auch als Retro-Fan ist, es gibt halt auch 2D-Levels, also Levels unter Anführungszeichen, hat man ja auch in den Trailern und in den ganzen Präsentationen gesehen. Super Mario kann in Röhren hineinmarschieren, die in eine Mauer münden, und plötzlich erscheint man dann in der Mauer und spielt auf der Mauer ein Super Mario 2D-Level eigentlich, ein Abschnitt eines Levels.
Ja, wer Zelda A Link to the Past gespielt hat, das neuere Link to the Past, wie heißt das? Between Two Worlds oder so, genau. Da ist diese Mechanik ja auch schon drin, dass man quasi auf einer 2D-Fläche in einer 3D-Welt spielt und damit quasi so um die Ecken kommt, wo man sonst runterfallen würde. Und diese Mechanik haben sie hier auch eingebaut, und eben ganz charmant, da ändert sich dann auch die Musik in diesen Chiptune-Sound.
Genau.
Und Mario ist dann eben der alte Super Mario Bros. Charakter, kann dort auch nicht mehr den Hut werfen, sondern hat dann ganz normal nur sein seitlich Laufen und die Hüpfattacke.
Aber die Kostüme
und sehr nett, um dann einfach so. Ja, der sieht so gut aus, Mario in dem Mexikaner-Outfit dann in den 2D-Look zu transportieren, das ist echt super witzig. Die Kostüme haben dann auch eine spielerische Relevanz. Ich habe nur einmal eine Tür gefunden, wo so ein Bodyguard davor stand, der dann gesagt hat, ja, so kommst du hier nicht rein, da musst du irgendwie erst ein bestimmtes Kostüm anhaben. Ja, ja, so ein Dresscode, ich weiß nicht, ein Bauarbeiter-Look musste ich haben oder irgendwie einen Anzug oder so, aber habe keinen Shop gefunden, um das dann da zu kaufen. Ja, und die Steuerung, du hast schon gesagt, also wer das nicht mitgekriegt hat auf der E3, diese Hutmechanik ist wirklich spieldefinierend. Ja. Also der Hut von Mario, die Cappy, die fängt an zu sprechen. Kennt man witzigerweise auch schon aus einem Zelda-Spiel. Ja. Sehr viel Zelda-Einflüsse. Und dieser Hut lässt sich werfen wie so eine Frisbee. So kann man sich das vorstellen, dreht sich dann so. Und bestimmte Dinge in der Welt lassen sich dann übernehmen. Also wirklich Dinge, Menschen, alles Mögliche. Das fand ich ehrlich gesagt für ein Nintendo-Spiel relativ schlecht kommuniziert, was man übernehmen kann. Also da wird man sich im Spiel sicherlich dran gewöhnen, und es lädt auch dazu ein, einfach zu experimentieren. Aber es war nicht auf den ersten Blick nicht klar erkenntlich, was kann ich denn jetzt übernehmen oder was nicht. Also da fährt dann zum Beispiel ein Taxi vorbei, wirfst es dagegen, scheppert's nur irgendwie ein bisschen. Dann steht da eine Kiste, wirfst du dagegen, geht die Kiste kaputt. Dann ist da ein Laternenpfahl, schießt du dran, geht nicht. Daneben ist eine Stromleitung. Da schießt du dran, auf einmal bist du in den Stromballen und kannst durch die Stromleitung gehen. Also das ist sehr viel Experimentieren, sehr viel Trial and Error, und es gibt ganz wenig optische Hinweise, was man übernehmen kann. Also das fand ich irgendwie seltsam.
Hast du recht. Ist mir interessanterweise gar nicht so aufgefallen, weder positiv noch negativ. Ich denke mal auch, dass dann vielleicht noch was davor kommt. Also wir haben ja einfach zwei Welten gespielt, die irgendwann
Im Spiel auch,
sind. Ja. Es wird sicher ein klassisches Mario-Tutorial noch geben. Also ja. Vielleicht ist es dann auch noch klarer, was jetzt geht und was nicht. Ja. Aber ansonsten wird es auch viel zum Experimentieren einladen.
Ja. Es gibt manchmal so Hinweise, wenn Dinge sonst nicht übernehmbar sind. Witzigerweise, Wortspiel auf Englisch ist Capture. Wegen Cap. Das werden sie auf Deutsch schlecht hinkriegen. Einmützen oder so. Keine Ahnung. Kakteen zum Beispiel in der Wüstenwelt oder Gullideckel in der Stadt ließen sich nicht übernehmen. Dann sagt Pauline aber, hey, geh mal in den Untergrund, da gibt's was, da ist eine Stromleitung oder irgendeine Wasserleitung kaputt oder so. Und dann probierst du die ganzen Gullideckel aus, und es geht nicht, weil du weißt, du musst durch den Gullideckel, und dann gibt's einen Gullideckel in der Stadt, der hat so einen Nippel oben, also so einen, wie so ein Boller, also wie so ein Ball, so eine Metallkugel, und auf diese Metallkugel passt dann genau die Mütze. Und daran erkennt man dann, dass man den Gullideckel übernehmen kann. Und genauso beim Kaktus gab es dann einen Kaktus in der ganzen Wüste, der oben auch so einen Boppel hatte. Und da konnte man die Mütze dran werfen. Was dazu geführt hat, dass ich ganz oft in irgendwelche Kakteen reingehüpft bin. Und so die Liebe zum Detail von Nintendo kam dann auch wieder zum Vorschein. Ich bin dann den restlichen Level mit drei Kakteenstacheln in der Nase rumgelaufen. Also Mario hatte wirklich so kleine Stacheln und eine knallrote Nase, und die gingen auch nicht mehr weg. Ja. Total süß. Völlig unnötig, aber es war einfach super knuffig.
Absolut fantastisch. Also es ist gut, dass du es noch ansprichst. Ja, man hat es ja auch in den Trailern gesehen, aber auch das kann man, ist nicht spieldefinierend, aber doch absolut liebenswert. Eben die Stacheln in der Nase oder in dieser Wüste. Ist ja was passiert, ja, die Wüste ist ja nicht heiß oder warm, sondern überall sind Eiskristalle, ja, und Mario fängt eben zum Zittern an, also wenn man nicht läuft, ja, also wenn man den ein paar Sekunden nur stehen lässt, fängt er zum Frieren an, weil es einfach extrem kalt ist in dieser Wüste, und ich glaube, da sehen wir auch noch sehr viel, also generell, wir erleben einen Mario, der zwar klassisches Gameplay haben wird, was ihm eine Mischung ist aus den Mario 64 und Sunshine und Galaxy Teilen, aber auch, glaube ich, und das wird eine ganz wichtige Komponente in Zukunft sein, einen Mario, der mehr Emotionen hat als früher. Und das wird, wenn da Darum bin ich auch sehr gespannt auf die Story, ja, ob die jetzt wirklich komplett nur hanebüchen ist, ja, und abgedreht und verrückt.
Wie immer.
Aber ob da nicht doch noch versucht wird, Mario da auch als Charakter auf ein neues Level zu bringen.
Weil das ist. Naja, ich glaub's ja ehrlich gesagt nicht. Aber zumindest die Amiibos hat man ja auch schon gesehen. Die sind alle in so Brautkleid, also Peach im Brautkleid und Bowser und Mario in weißen Smokings. Also von daher gibt's zumindest eine Andeutung, dass hier ein bisschen mal auf diese Beziehung irgendwie mehr eingegangen wird. Ich verspreche mir da jetzt keine Wunder von, aber zumindest die Andeutungen sind da, dass da ein bisschen mehr Story drin sein könnte. Dass vielleicht auch mal Mario irgendwie mehr Emotionen zeigt, da gebe ich dir absolut recht. Aber selbst wenn es nicht wäre, kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, das, was wir allein schon an diesen zwei Leveln an Ideen, an Liebe und an Spaß erlebt haben, dass selbst wenn das so erscheinen würde, wäre es schon ein gutes Spiel mit den zwei Leveln. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber da steckt schon stellenweise mehr Ideen und mehr Spaß drin als in manchen ganzen anderen Spielen. Also von daher bin ich da guter Dinge. Es ist jetzt nicht klar, wie viel Welten es geben wird. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass das nicht mehr gut werden könnte. Also da war ich bei Zelda damals kritischer, weil wir ja nur, also beim letzten E3-Event in Frankfurt, weil wir nur dieses Plateau hatten. Und da war halt einfach nicht klar abzusehen, was passiert denn danach noch, wenn man von diesem Plateau runterkommt. Gibt's irgendwie Welten, gibt's Städte, gibt's Dörfer? Das wurde ja dann alles erst sehr viel später gezeigt. Aber das, was wir jetzt von Mario gesehen haben, ist schon deutlich mehr und deutlich vielversprechender. Und von daher, glaube ich, ist das ein Instant-Hit. Also kommt ja dieses Jahr noch raus im Herbst.
27. Oktober.
Ja, und da macht sich Nintendo selber Konkurrenz zum Spiel des Jahres, würde ich mal sagen, ehrlich gesagt.
Definitiv, ja. Und vor allem, sie haben ja auf der E3 auch angekündigt, dass dann jetzt wirklich jedes Monat ein First-Party-Spiel kommt. Plus so Titeln, die wir ja auch gesehen haben, wie die Super Mario & Rabbids von Ubisoft. Ja.
Da müssen wir gleich drüber reden.
Genau. Eins würde ich gerne noch ansprechen, ob das dir auch so aufgefallen ist, ja, bei der Steuerung. Was für mich interessanterweise, obwohl ich ja natürlich extrem viele Super Mario auch 3D-Spiele gespielt habe in der Vergangenheit, was für mich die ersten, ja, so fünf Minuten doch gewöhnungsbedürftig war, gerade wenn man in so ein Mini-Level hineingegangen ist, ja, das Nachjustieren der Kamera. Ja, weil, also gerade wenn, da war ein Eis-Dungeon, was doch ein bisschen kniffliger war, und da musste man wirklich öfter die Kamera komplett in eine andere Richtung drehen, um das meistern zu können. Das geht dann natürlich in Fleisch und Blut über, ja, aber ist für heutige Spiele doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich.
Ja, also ich hatte das dann mal so, dass ich dann halt irgendwie hinter so einem Pfosten stand und nicht mehr genau wusste, wo muss ich jetzt hinlaufen, und dann, ach so, ja klar, ich kann ja die Kamera justieren, aber wie du schon gesagt hast, da denkt man nach dem ersten Moment, denkt man da gar nicht mehr drüber
nach. Es ist auch super gelöst, also man kann die Kamera sowohl frei bewegen, also in stufenlos drehen, als auch mit den Triggern schrittweise. Also es ist wirklich, es ist wirklich durchdacht, ja. Also generell die Steuerung, da steckt einiges drinnen, dass man erst nach und nach dann auch rausfindet, weil auch Kombinationen zwischen hinunterdrücken, Button drücken und so weiter löst da wieder komplett andere Sachen aus, die sonst vielleicht nur auf Bewegungssteuerung liegen und so. Also ist ziemlich durchdacht wieder. Ja, schönes Spiel.
Sehr schön. Genau, also unbedingt im Auge behalten, wer noch keine Switch hat und immer noch gesagt hat, ich kaufe mir doch die Switch nicht für ein Spiel wie Zelda, kann ich auch noch auf der Wii U spielen, spätestens bei Mario Odyssey wird das, glaube ich, nötig. Wenn man irgendwas für Nintendo-Spiele übrig hat, wird man, glaube ich, um die zwei Spiele dieses Jahr nicht umhinkommen, und spätestens mit Mario dann halt lohnt sich, glaube ich, das dann auch eine Switch zu holen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es da irgendwelche Bundles dann auch geben wird fürs Weihnachtsgeschäft. Also
ja,
ich
mein,
kann man, glaube ich, noch abwarten, bis da irgendwas angekündigt
kommt wird. Kommt auf die Stückzahlen an, die Hardware, wie sie die produzieren können.
Mit dem, ja, Bundles, stimmt. Die kommen ja nicht hinterher.
Das stimmt. Ist das große Problem mit den Bundles derzeit, dass sie zu wenig Stückzahlen derzeit haben. Mal sehen, aber.
Die betteln sich mit Apple, habe ich gehört. Da gibt's Engpass bei bestimmten Chips, die beide brauchen, und deswegen sind die Lager wohl irgendwie leer von den Zulieferern.
Also es ist generell so, dass das ja Nintendo eine Firma ist, die sehr konservativ bestellt, was gut ist. Deswegen gibt's wahrscheinlich Nintendo auch. Deswegen haben sie auch schwere Zeiten in den letzten Jahren gut überstanden, weil sie halt wenig Risiko manchmal eingehen bei Vorbestellungen. Ja, also wir brauchen gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen. Erinnern wir uns bitte alle an das kleine Mini-NES. Ja, da hätten sie die zehnfache Menge hinausstellen können, haben sie nicht, ja, weil sie einfach selber nicht an den großen Erfolg geglaubt haben, sprich wenig Stückzahlen geordert haben, und dementsprechend war dann der Kris um das Gerät, ja. Und Natürlich hat Nintendo geglaubt, dass die Switch ein Erfolg wird, aber dass es so ein gigantischer Erfolg ist für Nintendo-Verhältnisse und für Handheld-Verhältnisse, ja, hat keiner voraussagen können. Und Apple im Gegensatz, ja, die ordern Mengen in die Zukunft, ja, also da geht's um 2-3 Jahre in Zukunft, muss man schon die Speicher einfach fix voraus ordern, und das ist das Problem, was jetzt, ja, aber nicht nur Nintendo hat, sondern auch andere Smartphone-Hersteller oder Tablet-Hersteller, dass einfach nur gewisse Mengen an Speicherchips, an Bildschirmen, an CPUs und so weiter draußen sind, und ja, da, aber es ist trotzdem so, dass die Menge an Switch, die derzeit produziert werden, gestiegen ist, und ich hoffe halt, dass zu Weihnachten genug da sind.
Das hoffen wir mal. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Gut, bleiben wir bei Mario. Wir wurden ja dann beim Rausgehen auch so gefragt, so als man dann sich da so verabschiedet, so, und was war dein Highlight, was hat dir gefallen? Und dann haben wir im Vorgespräch auch gerade schon so, wir haben beide, glaube ich, die gleiche Antwort gegeben, so, ist das jetzt eine Fangfrage? Also was soll man denn sonst antworten, außer Mario? Ich sag mal, was mir außer Mario noch gut gefallen hat. So werden wir das jetzt auch handhaben. Was war denn dein Zweitfavorit neben Mario Odyssey auf der Veranstaltung?
Durch Mario ist diese Antwort auch total schwer, weil das ist so eine Abstufung, die dann wirklich 3 Stufen darunter eigentlich sein müsste, ja. Aber da sind dann gleich mehrere Titel. Ein Titel, aber der mich schwer überrascht hat, ja, weil ich mir auch nicht gedacht habe, dass ich denn da so viele neue Ideen hineinstecken kann, ja, ist Yoshi.
Ja, Yoshi mhm. konnten wir, muss man dazu sagen, konnten wir leider nicht selber spielen. Das gab es nur als Präsentation.
Genau, wurde aber auf der Bühne gespielt und da wirklich ausführlich, ja, also der Nintendo-Mitarbeiter hat da, ich schätze mal, circa 20 Minuten gespielt, ja, und ein Level für uns zweimal durchgespielt, und das ist eben die schöne Sache, die man ja auch auf der E3-Präsentation gesehen hat, jedes Level hat 2 Seiten und das ist wirklich fantastisch, ja, also es ist wirklich fantastisch, was da hineingesteckt wird. Nintendo hätte eigentlich ein drittes Woolly World auch machen können, hätte sich trotzdem verkauft, und Kinder stehen ja drauf auf die Optik, aber nein, sie gehen da jetzt wieder ein bisschen einen anderen Weg und sagen, die Wolloptik hat da ausgedient, und sie sagen jetzt, es ist die Optik, wie wenn Kinder mit einfachen Mitteln eine Welt sich zusammenbasteln. Sprich, die Welt ist aus Papier, aber da kann auch mal eine Klopapierrolle ein verwendet werden, um einen Baum darzustellen und solche Dinge halt, ja. Ja. Und das war wirklich, wirklich spektakulär eigentlich, weil vieles passiert halt im Hintergrund in einer anderen Ebene. Yoshi kann auf alle schießen, also nicht nur in der eigenen Ebene, sondern kann sich eigentlich um 180 Grad oder sogar, ich kann davor, glaube ich, auch schießen, also 360 Grad drehen und in alle Richtungen seine Geschosse abfeuern.
Also es ist trotzdem ein 2D-Plattformer, ja, genau. Aber man kann halt so in die Tiefe und nach vorne und hinten schießen, und man hat auch diese Perspektive. Also es ist auch so, mit Unschärfe wird dann auch gearbeitet, und man sieht irgendwie Dinge groß, die vorne stehen, die verdecken dir auch die Sicht. Also extrem plastische Darstellung in diesem Spiel. Das sieht so toll aus in echt, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Ja. Ne?
Und er kann auch nach hinten gehen, zum Beispiel in ein Haus hinein, und dann spielt man eigentlich zum großen Teil blind oder man sieht nur Schatten. Ja, weil einfach da einfach die Mauer davor ist. Und das Schöne ist, dass halt das Spiel dann so Puzzle hat, ja. Also man kann manche Puzzle nur lösen, wenn man das Level dann eigentlich nochmal spielt und in der anderen Richtung sieht, weil dann sieht man plötzlich das Level von der anderen Seite. Sprich, man sieht in dieses Haus hinein, sieht aber natürlich nicht, was vor dem Haus ist, ja. Also es kann das sein, dass man dann rausgeht und rennt dann in eine Pflanze, die man, also eine fleischfressende Pflanze, die man vergessen hat, vorher aus dem Weg zu räumen. Auch wunderbar, mein Lieblingsmoment war, wo man dann sieht, wie in Super Mario-Spielen Plattformen hinein und hinaus geschoben werden. Also das war wirklich super, weil man sieht da halt die Gegner, die da schwitzend hinaus und hinein.
Die Shy Guys. Genau,
die Shy Guys, genau. Danke, hinaus und hineinschieben. Das ist einfach, man hat fast Mitleid mit diesen Wesen plötzlich, ja, weil die einfach hart arbeiten, dass eine Plattform hinaus und hineingeschoben wird, und wenn man die natürlich besiegt und entfernt von der Stelle, dann ist die Plattform dann stabil und man kann nachher drauf springen und das Level lösen.
Und das ist so viel, die Liebe zum Detail haben wir vorhin schon angesprochen bei Mario, die ist hier auch over 9000 angedreht, aufgedreht. Also so viel Detailverliebtheit habe ich selten in dem Spiel gesehen, wie hier bei dem Yoshi. Yoshi ist übrigens noch nicht der finale Name, haben sie nochmal dazu gesagt. Da haben wir uns ja auch im E3-Cast drüber gewundert. Sowohl Yoshi als auch Kirby haben noch keinen Untertitel, aber der kommt dann erwartungsgemäß dann auch irgendwie noch zur Präsentation, zur finalen Ankündigung. Diese Liebe zum Detail, also diese, dass man irgendwie so dann hinten blind irgendwo hinläuft und irgendwo in eine Falle tappt, klingt erstmal unfair. Aber wie du schon gesagt hast, man spielt den Level halt von vorne, den normalen Level, und da sieht man die Welt so wie die Shy Guys oder die Backhands, die Stagehands quasi, dir wie eine Theaterbühne präsentieren. Also aufgemalte Bäume, dann fliegt irgendwie so ein Schmetterling, und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass der Schmetterling an so einer Stange befestigt ist mit so einem Klebeband. Und wenn du halt dann den Level umdrehst, das heißt, wenn du den dann nochmal spielst und du läufst auf der Rückseite, dann siehst du wirklich wie in so einer Theaterkulisse, dann steht da so ein Shy Guy und wackelt mit dem Stöckchen, um den Schmetterling zu bewegen. Andere Shy Guys haben mit so einer Gummiapparatur, ziehen die diese Plattformen rein und raus und schwitzen sich einen Wolf, wie du schon angedeutet hast. Und dann kannst du von hinten quasi die dann entfernen, um den Level dann vorne wieder zu verändern und so weiter. Also mit dieser Gameplay-Mechanik wird dann die ganze Zeit gespielt, aber man kommt sich aus dem Satzsehen gar nicht mehr raus, weil mal ein kleines Beispiel, ganz viel wird so aus Milchkartons gemacht. Ist dann so ein Milchkarton, so einen typischen amerikanischen Milchkarton, und da ist dann vorne eben so Krepppapier draufgeklebt, damit es aussieht wie ein Wald oder einen Baum oder ein Gras oder ein Haus. Aber von hinten musst du es ja nicht bekleben, weil wenn du ein Theaterstück hast, musst du ja nur vorne die Kulissen hübsch machen und nicht hinten. Und dann siehst du hinten halt den Tesafilm und die Stecknadeln, die dann so drin heften. Aber der Pappkarton hinten ist natürlich nicht verziert. Und als wenn das nicht schon genug Detail wäre, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass der Milchkarton von der Farm ist, die in Mario Kart eine Rennstrecke ist, nämlich diese Moose Meadow.
Super, ja.
Weißt du? Also selbst solche Kleinigkeiten sind dann da drin, die es da zu entdecken gibt, und ganz, ganz großartig. Ich habe mich total verliebt.
Ich glaube, wir werden die Mario-Level auch in anderen Mario-Levels jetzt mit komplett anderen Augen sehen.
Ja, absolut.
Wir wissen jetzt, dass da im Hintergrund einiges passiert. Ja, was auch ein Highlight für mich definitiv war und was auch da präsentiert wurde, da war aber die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das am Nachmittag dann noch war, wenn man zum Präsentator gegangen ist und bitte, bitte, bitte gesagt hat, dann hat man kurz spielen dürfen.
Oha.
Und da ging es um Metroid, ja, Metroid 2, das alte Gameboy-Spiel, wird ja geremaked, ist ja nicht auf der Pressekonferenz gezeigt worden, auf der
E3, sondern nur in der Treehouse.
Genau, und ist da enthüllt worden. Und ja, ist ein spannender Ansatz. Ist ein 2,5D Action Metroidvania-Spiel natürlich, ja.
Logisch, ja.
Ich glaube, wenige Leute haben wahrscheinlich das Original gespielt. Ich meine, es gibt es natürlich am 3DS in der Virtual-Konsole, aber es ist sicher für viele ein tolles neues Erlebnis, vor allem, weil es halt nicht stur das Originalspiel ist, ohne Verbesserungen, sondern halt schon eine Neuinterpretation. Also sprich, ja, es sind schon im Grunde die gleichen Level wie früher, aber Samus hat deutlich mehr Fähigkeiten und die Gegner sind anders und
und wird auch ein bisschen modernisiert natürlich. Also ein paar Gameplay-Mechaniken sind dazugekommen, die irgendwie so Komfortfunktionen. Und optisch hat es mich jetzt nicht so umgehauen, aber der 3DS kommt halt auch langsam in die Tage. Also es ist ein exklusives 3DS-Adventure. Sieht schon okay aus, aber gerade jetzt im Vergleich zu dem, was wir da bei Mario auf der Switch gesehen haben, zu Yoshi, ist es natürlich schon hinten runtergefallen. Es ist schon sehr low-poly, würde man vielleicht fast schon sagen. Weil einfach der 3DS halt nicht so diese Grafikleistung hat, und es kann halt nicht punkten mit so einer Pixeloptik, ja. Also so Pixelspiele auf dem 3DS kriegt man halt immer noch sehr, sehr hübsch hin, aber diese 3D-Engine auf dem 3DS, die sieht halt schon ein bisschen altbacken aus, aber es ist halt einfach ein unkaputtbares Spiel. Also so ein Metroidvania, da kriegst du mich immer mit. Und von daher werde ich das wahrscheinlich trotzdem spielen, auch wenn ich es jetzt nicht sehr ansprechend fand.
Zwei Dinge dazu, ja. Ich gebe dir 100% recht, ja. Ich hätte gerne eine HD-Version auf der Switch in ein, zwei Jahren, hoffentlich, ja. Genau. Und das Zweite ist, es sieht am 3DS 1000-mal besser aus. Ich meine, 1000-mal ist jetzt übertrieben, aber 10-mal besser aus als am großen Fernseher, wo wir es präsentiert bekommen haben. Weil das war auch das
Problem. Ja, klar.
A, die Grafik mit der Auflösung sieht am Fernseher natürlich nicht so schön aus, ja. Und ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber lad dir runter, es gibt den E3-Trailer, die Präsentation, als 3D-Video am 3DS. Und das Spiel hat einen der schönsten 3D-Grafik-Effekte, die ich am 3DS je gesehen habe. Das gewinnt total durch die 3D-Grafik. Ja, weil es hat einen echt schönen tiefen Effekt. Es passiert im Hintergrund oft was, ja. Sachen kommen dir entgegengeflogen und so. Also, dann nehme ich sogar die bisschen pixelige 3D-Grafik noch in Kauf, weil es, ich finde diesen 3D-Effekt noch immer, gerade in solchen 2D-Spielen, ja, hat was, ja. Also ich habe auch gestern zum ersten Mal ja den New 2DS XL gesehen, ja.
Ich habe überall den Schieberegler automatisch gesucht, weil der nicht an war, der Effekt, und dann ist mir erst aufgefallen, dass der ja gar nicht mehr drin ist.
Fand ich schade, weil auch da kommt man ja ein paar Spiele anspielen, ja. Zum Gerät, ist ein schönes Gerät. Ich fand es nicht ganz so edel wie in den Präsentationen, als hinübergekommen ist. Dafür wirkt es robuster, was mich eher beruhigt. Das ist eher was für Kinderhände dann.
Ja. Ich meine, auch durch den fehlenden 3D-Effekt ist das halt der, klar, die 2DS-Zielgruppe, das sind Eltern, die ihren Kindern ein Pokémon-Abspielgerät kaufen wollen. Dafür ist der schon in Ordnung, aber ich würde meinen New 3DS nicht hergeben wollen dafür. Ja. Auf gar keinen Fall.
Definitiv.
Genau, also Metroid Samus Returns, ist wie gesagt nur ein Remake in Anführungszeichen, aber sehr schön gemacht von Mercury Steam, die auch die 3D Castlevanias gemacht haben, die ich ja persönlich sehr mag, auch wenn sie jetzt nicht so mega gut geworden sind, aber das ist schon in guten Händen da. Das wird
ganz cool. Haben wir auch einen 3DS-Ableger damals geliefert.
Genau. Aber natürlich hätte ich lieber gern Metroid 4 gespielt. Das war natürlich nicht da. Aber ein Highlight von der Nintendo-Präsentation auf der E3 war für mich das Ubisoft-Kooperationsspiel, nämlich Metroid plus Rabbids Kingdom Battle, irgendwie so. Und das ist ja ein Crossover zwischen den Ubisoft-Hasen und den Mario-Charakteren, im Speziellen Mario, Luigi und Peach. Und genau das durften wir dort auch spielen. Ubisoft war selber dann auch vor Ort. Das ist ja ein Spiel, was nicht bei Nintendo entsteht, sondern nur unter Lizenz von der Nintendo-Marke läuft und Ubisoft selber entwickelt, Ubisoft Paris. Und das ist wirklich großartig. Also das hat mich schon damals angesprochen. Ich fand allein die Idee schon witzig, dass da eine Kooperation entsteht, also so ein Crossover zwischen den Hasen. Aber wie die meisten bin ich, glaube ich, auch davon ausgegangen, es wird halt so ein bisschen so ein Casual-Spiel oder es wird irgendeine Minispielsammlung oder es wird sowas wie die Olympischen Spiele mit Sonic zum Beispiel. Ja. Da gibt's es ja auch schon. Aber nein, ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich, große Überraschung, ein XCOM. Also es ist ein XCOM-Spiel, eine Rundenstrategie. Du hast Einheiten, die können verschiedene Dinge. Luigi wird zum Beispiel ein Sniper. Da freue ich mich jetzt schon ein Fanboy-Herz ab, dass mit Luigi irgendwelche Hasen zu snipern. Du hast über 200 verschiedene Waffen, die du freischalten kannst. Du hast dann Maps mit verschiedenen Deckungen. Es gibt hüfthohe Deckung, es gibt eben Volldeckung, es gibt Deckung, die zerstört werden kann. Es gibt explosive Kisten. Du kannst mit solchen Effekten arbeiten, dass du irgendwie auf eine Kiste schießt, die dann explodiert. Du kannst Koop-Moves machen, also unter den Charakteren. Mario legt sich dann auf den Rücken, wirft den Hasen über die Deckung. Dann kannst du mit dem Hasen eine Röhre, um quasi dem Gegner in den Rücken zu fallen. Also ohne Witz, es wird ein richtiges Rundenstrategiespiel. Und was wir bis jetzt anspielen konnten, war so eine Oberwelt, in der läufst du dann rum und dann gibt's immer so Kampfarenen. Also läuft ein bisschen anders als jetzt so ein XCOM. Das ist jetzt kein Einsatzkommando oder sowas, sondern du läufst durch eine klassische Mario-Welt. Es gibt halt diese Geschichte, dass Mario Besuch bekommt von diesen Hasen und manche von den Hasen sind böse. Und gegen die kämpfst du. Und manche Hasen schließen sich dir an, die verkleiden sich dann eben wie Mario-Charaktere. Also es gibt dann eben den Luigi-Hasen und die Princess Peach Rabbit, die ja jetzt schon die Fanherzen erobert mit ihrem eigenen Instagram-Account und immer Selfies macht. Und du hast dann vor dem Kampf dann eben die Wahl, mit welchen Charakteren du in den Kampf gehst. Die haben, wie gesagt, verschiedene Spezialfähigkeiten auch. Die Peach heilt dann alle in ihrem Umfeld. Mario hat so einen Overwatch-Modus, der dann automatisch schießt, wenn ein Feind aus der Deckung geht. Und dann gehst du in diese Kampfarenen und dann hast du wirklich diese Rundenstrategie, wie man sie kennt. Also du hast dann so einen Bewegungsradius, siehst dann, bis wohin kann ich angreifen, wählst verschiedene Waffen aus, Spezialfähigkeiten und so weiter. Und es hat mich wirklich umgehauen. Es war knuffig, es war lustig und es war aber trotzdem ein Taktikspiel. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, aber ist genau das, was ich mir wünsche von diesem Spiel.
Es ist absolut Hammer. Und vor allem, so wie du das angesprochen hast, man erwartet sich so ziemlich alles von einem Crossover zwischen Rabbids und Mario und nur nicht ein Spiel, das so wenig casual ist.
Also, ja. Wobei sich das noch zeigen muss, ob es nicht casual ist. Also das konnte man anhand dieser Demo jetzt noch nicht abschätzen, weil es halt ein Tutorial-Demo war.
Dann wäre es echt schade, weil einfach das Demo ja schon sehr viel Tiefgang ermöglicht hat. Ja, weil es gibt eben, wie du sagst, eine unpackbare Menge von Taktiken, die man schon in diesem Level anwenden hat können. Man kann ja auch Nahkampf zum Beispiel machen. Also es ist ja irre Animationen, die da passieren. es ist herrlich zum Anschauen, ja, weil man hat das Gefühl, ständig passiert irgendwas Neues, ja. Es ist echt ein schönes Spiel und ich freue mich da immens drauf. Also das ist so das, klar, man kann natürlich immer wieder sagen, ja, aber es ist wieder Knuddelgrafik und wieder Mario und wieder Nintendo und ja. Aber Leute, ihr habt das Switch. Also das muss schon klar sein. Das ist kein XCOM mit Alien und Grün und Blut und ja, was auch immer, sondern es hat natürlich den Mario-Humor, der sich aber teilweise total auf die Schippe selber nimmt, ja, weil einfach die,
ja, durch die Rabbids,
die Rabbids halt ja nicht immer politisch korrekt sind. Ja.
Und halt einfach so das Chaos da auch reinbringen in die Welt. Also ja, man sieht dann zum Beispiel der Bossgegner, der morpht sich dann zusammen. Es gibt einen so einen Rabbit, der dann eben die Sachen verschmilzt. Und dann ist dann ein so ein Rabbit, der wird dann gefressen von so einer fleischfressenden Pflanze von Mario. Und daraus entsteht dann eben dann halt so ein fleischfressender Hase. Also im Pflanzentopf, der aber dann rumlaufen kann und schreit. Und genau so dieses auf die Schippe nehmen, allein Princess Peach ist halt so großartig. Du hast wirklich so das Gefühl, dass die Rabbids die Charaktere und ihre Eigenarten veralbern, aber auf eine sehr liebevolle Art, gell? Genau. Sodass man eben da trotzdem mit einem Schmunzeln dieses Spiel spielt. Und Casual, wie gesagt, das Tutorial-Mission, das hat sich fast von alleine gespielt, aber das ist halt so bei Tutorials, das weiß man ja auch. Da wurde dir halt erklärt, wie du zum Beispiel den Nahkampf ausführst, wie du den Team-Kombo machst. Ich bin halt gespannt, ob das Spiel irgendwie anzieht oder ob es halt auf diesem Niveau bleibt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es so schwer wird wie ein XCOM und auch nicht diese taktische Tiefe bieten wird wie Rundenstrategiespiele am PC. Das ist mir völlig klar, aber wenn das halt eben gepaart wird, auch durch diesen Humor, und zumindest ein bisschen Anspruch dann reinbringt in die Kämpfe, dann wird das auf jeden Fall cool. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ja, definitiv. Vor allem
hat auch wird auch einen Koop-Modus haben übrigens.
Ja, genau, Multiplayer ist drinnen, ist wirklich toll, auch sowohl online als auch natürlich wieder lokal. Und das Schöne ist, ich habe auch total wieder Lust auf ein neues Advanced Wars. Also
das ist
echt schön, wenn das dann noch kommen wird. Ja, ein toller Titel. Also auch was man so hört aus dem Handel, die Vorbestellzahlen sind in Höhen wie sonst kaum ein Switch-Spiel. Also da ist auch mal eine gute Nachricht für Ubisoft, sage ich mal.
Ja, absolut. Cool gemacht. Gibt's noch was du unbedingt reden möchtest? Gab's ja noch ein paar Kleinigkeiten. Also das, ich glaube, was wir überspringen können, ist das GBA-Remake von Mario und Luigi Superstars, Bowsers Schergen. Das spielt sich genauso aus wie die anderen Mario und Luigi Spiele. Die sind cool, ich mag die sehr gerne, aber da gibt's jetzt ehrlich gesagt wenig Neues zu berichten. Das hat den gleichen Grafikstil wie letztes Mal, ist halt ein Remake und klar, es wird auf jeden Fall cool, wenn man diese Art von Spielen halt mag.
Ich weiß nicht, wie wichtig Fußball bei dir im Podcast ist, ja. darum sage ich mal von meiner Warte aus, FIFA schaut aus wie FIFA. Man merkt dem
Spiel. Ja, fast, oder?
Ja, man merkt dem Spiel halt an.
Also FIFA 18 meinst du jetzt?
Ja, man merkt dem Spiel halt auch an, dass nicht alle Ressourcen da hineinlaufen. Also ein FIFA könnte auf einer Switch besser aussehen. Ja, aber im Handheld-Modus sieht's wirklich gut aus. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein schlechtes Spiel ist, wo Käufer sich nachher komplett verarscht vorkommen. Aber es ist FIFA.
Es ist FIFA 18 und es finde ich schon erstaunlich, dass es halt überhaupt wie FIFA 18 aussieht, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendwie vielleicht so eine leicht angepasste Grafik-Engine hat, die so irgendwie vielleicht so einen Comic-Stil dann reinbringt, damit die Switch das irgendwie leisten kann. Weißt du, so wie die Mobile-Ableger vielleicht von FIFA oder so. Aber nein, es sieht aus wie FIFA 18 auf den ersten Blick. Es spielt sich, hat die gleichen Modi. Es hat halt nicht die Frostbite-Engine, sondern halt eine Engine, die da irgendwie besser läuft oder performanter läuft auf der Switch. Und es sieht schon okay aus, aber man merkt auch schon, wenn man das kurz anspielt, es hat halt nicht ganz so diese ausgefeilte Ballphysik und es fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich glaube halt für genau die Zielgruppe, die sagt, naja, ich habe halt irgendwie nur eine Switch und ich will halt auch mal ein bisschen Fußball spielen, für die ist das gemacht und für die ist es, glaube ich, auch gut. Und auch eine wichtige Marke, glaube ich, für Nintendo, dass halt EA dort dieses wichtigste Spiel der Welt für EA, glaube ich, auf diese Konsole auch bringt für Familien, die dann halt auch mal gemeinsam eine Runde Fußball spielen wollen. Und wenn man nicht den direkten Vergleich hat oder nicht mehrere Konsolen, dann ist es, glaube ich, schon in Ordnung. Wenn man aber die Wahl hat, würde ich ehrlich gesagt schon zu dem großen FIFA 18 greifen.
Definitiv, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich der ein oder andere auf einer PS4 oder Xbox One kauft und auf der Switch, weil er es halt unterwegs spielen will. Oder
klar, dafür
oder, ist, okay. Für noch Schüler in der Pause, Ja, ihr habt halt die Möglichkeit, die Switch auf den Tisch zu stellen und loszulegen mit den zwei Joy-Cons.
Damit man sich endlich so fühlt wie in den Werbeclips, genau.
Ja, gerade bei dem Spiel kann ich es mir wirklich vorstellen, weil es gibt genug Leute,
auf ein Grillfest gehen, die Party sprengen und alle Leute vor deine FIFA-Konsole setzen.
Das Grillfest, genau. Den Schulhof kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wie auch immer, da bin ich auch wirklich der Falsche, der jetzt komplett ausführen kann, ob das Spiel jetzt alles bieten hat. Ich habe den Eindruck gehabt, einfach von der kurzen Zeit, wo ich es mir angeschaut habe, ja, es sieht gut aus, es ist flüssig, es bietet die ganzen Sachen, aber der Dekra-Chip, der in der Switch drin ist, könnte auch einen drauflegen. Aber hoffen einfach, dass es so gut verkauft, dass Electronic Arts im nächsten Jahr nicht nur sagt, boah, wir tauschen jetzt die Spielernamen aus, sondern auch noch die Engine noch mal ein bisschen anstachelt. Ja. Was ja gleich daneben war auf dem Event bei FIFA war Sonic Forces, also das nicht das Mania Retro Sonic mit den neuen Levels.
Das kommt ja auch noch, genau.
Sondern das 3D Sonic. Und da kann ich sagen, man konnte spielen den neuen Sonic, den alten Sonic und es ist ja erstmal die Möglichkeit, sich selber einen Charakter zusammenzustellen. Das konnte man dort zwar nicht machen, aber es gab 4 oder 5 vorgefertigte Charaktere, die man anspielen konnte. Und 2 habe ich angespielt. Und es ist jetzt nicht so, das Spiel erfindet nicht den Ball neu, ja, aber es ist der zweite Teil des besten 3D-Sonics der letzten Jahre, nämlich Sonic Generations, ja. Und genau
so fühlt sich an.
Ja, wie Sonic Generations, ja. Ich weiß nicht, warum sie es nicht Sonic Generations 2 nennen, aber es ist Sonic Generations, ja. Das 3D fühlt sich an wie 3D, es ist spielbar, es ist also kein 3D-Sonic, was unspielbar ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist wirklich das beste 3D-Sonic der letzten Jahre. Plus, man bekommt den alten Sonic in 2,5D Gameplay, was auch sehr, sehr gut zu spielen war. Positiv überrascht haben mich wirklich die Level mit diesen zwei verschiedenen Customized Charakteren, weil das macht wirklich einen Unterschied. Ja, das muss ich sagen, weil einmal habe ich einen Charakter gehabt, der hat schießen können, ja, was komplett andere Möglichkeiten geboten hat in dem Level, weil das war das gleiche Level, das ich gespielt habe. Und es hat sich wirklich grundlegend anders gespielt mit den Möglichkeiten des Charakters.
Wie sahen die denn aus? Also was waren das? Waren das dann irgendwie Tiere auf oder was waren das?
Das eine war ein roter Fuchs und das andere auch irgend sowas. Also, es waren einfach die typischen Sonic-Noodle-Charaktere, die ja in den Sonic-Comics ja eigentlich zu Hochblüte geführt wurden, ja. Was ja wohl vor kurzem fast das 1000. Heft erschienen ist in den USA. Und ja, also wer 3D-Sonics nicht komplett abgeneigt ist, kommt ein gutes 3D-Sonic auf uns zu. Ja, also das und da.
Es sah solide aus, ja. Es hat mich jetzt nicht vom Orker gehauen. Ja, genau.
Es war ja auch Sonic Generations nicht der Überburner, aber es war einfach ein Spiel, das spielbar ist, ja, und was dem Charakter auch gerecht wirkt, ja. Aber vor allem, es kommt ja noch Sonic Mania auch noch, auf das ich mich sehr freue.
Das ganz alte Retro. Also das ist so ein Fanmade-Ding eigentlich fast schon, gell? Also klassische Level, aber halt neue Level. Das wertet
das schon ein bisschen ab jetzt, also dieses Fanmade.
Nee, überhaupt nicht.
Ich würde es eher so beschreiben, Sonic Mania ist das Spiel, das ich gerne am Sega Saturn gehabt hätte.
Also Sonic Mania ist für mich die Mod-Community, die halt tausende Level gebaut hat und das Best-of kommt jetzt als Spiel raus.
Das ja, schon, halt. Wobei du schon Levels hast, die einfach von der CPU-Bauer Sachen zeigen, die auf einem Mega Drive nie möglich gewesen wären.
Klar, das ist natürlich cool. Also, aber es ist das, was halt eine fehlende Mod-Community für die Konsole kommt damit jetzt quasi auch spielbar auf eine Konsole. Auf dem PC könntest du sowas einfach quasi releasen mit Mods und bestehende Spiele aufmotzen. Das geht halt hier nicht. Und deswegen kommt es so jetzt als einzelnes Spiel raus. Ich finde es ja toll, dass Sega sowas halt aufgreift und daraus ein eigenes Spiel macht. Nintendo hätte die halt in Grund und Boden geklagt, bevor der erste Level fertig gewesen wäre, weißt du? Deswegen umso witziger, dass das auf einem Nintendo-Event Sonic dann auch ist.
Ja, weiter hat er ja vorher schon Sonic CD und so weiter gemacht und hat eigentlich vorher eben Fan-Made-Sachen gemacht, ja. Und Sega ist da so schlau gewesen und übergibt ihm da jetzt die technische Leitung so für dieses Spiel. Und das, was ich schon gespielt habe von Sonic Mania, war schon sehr beeindruckend. Also von den Ideen ist das ähnlich wie bei den Nintendo-Sachen, wo man sich denkt, spannend, dass ihnen nach so vielen Jahren das jetzt einfällt. Mhm. Ja, also ich freue mich da.
Das war jetzt auf diesem Event nicht, spielbar, aber beim Launch-Event von der Switch, genau. Auch in Offenbach, da konnten wir das auch schon spielen, deswegen genau. Passt es hier ganz gut rein. Ja. Genau, das war es eigentlich auch fast schon. Es gab noch ARMS, da haben wir aber die Podcast-Folge auch schon aufgenommen. Das ist schon verfügbar, das brauchen wir hier nicht reden. Die kommt jetzt auch demnächst, die Folge. Dann gab es Splatoon 2 natürlich noch. Das ist jetzt steht jetzt auch in den Startlöchern, kommt ja sehr bald raus. Splatoon 2 kann man, glaube ich, sagen, spielt sich genauso wie Splatoon 1 mit neuen Waffen. Sieht richtig gut aus auf den großen HD-Bildschirmen. Die Farbe, wenn die so rumkleckst, also in dem klassischen 4-gegen-4-Modus, die sieht noch plastischer aus, glänzt noch mehr, sind coole neue Ideen und Waffen dabei. Aber über was ich gerne reden möchte, der Koop-Modus, der Salmon Run oder wie das hieß, also dieser 4 Spieler gegen die Horde. Also es war eigentlich der Horde-Modus aus Gears of Wars mit Splatoon-Charakteren, dass du mehrere Waves abwehren musst an Gegnern. Und die kommen dann auch zufällig. Also da, auch wenn du den gleichen Level spielst mit einem neuen Schwierigkeitsgrad, kommen halt unterschiedliche Bosse und unterschiedliche Wellenfähigkeiten. Und dann steigt mal das Wasser in dem Level, dann hast du weniger Platz. Oder dann ist dann ein Nebel oder irgendein Sturm zieht auf. Also sehr, sehr cool gemacht und sehr motivierend. Also der hat unglaublich viel Spaß gemacht und auch diese Motivation, immer den höheren nächsten Schwierigkeitsgrad auszuwählen, das könnte schon echt für sehr, sehr viele Stunden Spielspaß im Koop sorgen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das gut ankommt.
Es ist ja generell so, dass die da Stimmen aufgekommen sind, bei Super Mario Kart schreiben sie wenigstens drauf, dass das ein Remake der Wii U-Version ist. Bei Splatoon schreiben sie es nicht drauf. Ja, dann geben sie einen Zweier drauf und verlangen noch einen höheren Preis als beim ersten Teil auf der Wii U. Wenn man sich das Spiel jetzt genauer anschaut, ja, mit dem Umfang, das es bietet, ja, ist es auch ein komplett anderer Umfang als damals bei der Wii U. Ja. Und wer die Wii U-Version kennt, da gab es natürlich diesen Multiplayer-Part, der fast E-Sport-like ja da für viele Monate lang Spielspaß geboten hat. Aber es gab ja auch den wirklich, wirklich guten Solo-Part, den man oft vergisst, ja, der ein fast komplett anderes Gameplay geboten hat mit Puzzle-Elementen und schönen Level, ja. Und genauso gibt es diesen Horde-Modus. Ich bin auch gespannt auf den Solo-Modus, der natürlich wieder drinnen ist, welche Level der diesmal bieten wird und wie der herüberkommen wird. Ich glaube, alle, die Splatoon auf der Wii U geliebt haben, müssen das Spiel eigentlich haben. Ja, es ist
wirklich ein Splatoon 2 ist für mich jetzt das, was Splatoon 1 eigentlich hätte schon sein müssen, genau. Ehrlich gesagt. Vom Umfang und vom Spielgefühl und Koop-Modus und Singleplayer und so. Und da war mir zu wenig drin in Splatoon 1. Mein Sohn spielt es trotzdem seit einem Jahr, jedes Wochenende. Und seine Fans hat's gefunden, deswegen ist es auf jeden Fall genau richtig so. Splatoon 2 darf das schon heißen, weil es ist wirklich eine deutlich überarbeitete Version und steckt deutlich mehr drin. Die haben uns auch erzählt, dass diese Multiplayer-Koop-Modus, der hängt auch irgendwie mit dem Singleplayer zusammen. Also man sammelt da ja so goldene Eier ein, die so wie so Pokebälle, die man dann da so sammelt. Und die haben auch irgendeine Bedeutung im Singleplayer. Also man schaltet diesen Koop-Modus sozusagen als Nebenjob frei. Von der Geschichte ist es dann eben halt so, dass du den Singleplayer spielst und dann gibt's dieses Jobangebot und dann kannst du diesen Koop-Modus machen, und um dort mehr Geld zu verdienen. Das ist wirklich eine Auftragsarbeit sozusagen. Da wird es dann auch verschiedene Modi geben, wurde uns gesagt, auch wenn wir jetzt nur den einen testen konnten. Und wahrscheinlich kannst du dann mit den Belohnungen, die du dir dort erspielst, dann eben auch zusätzliche Spezialwaffen oder sowas kaufen für den Singleplayer und für den Multiplayer. Also das hängt dann auch irgendwie alles miteinander zusammen.
Definitiv. Und da, ich glaube einfach, da kommt wieder ein Spiel, das einfach auch diesen E-Sport-Gedanken da doch weiterträgt und halt dafür sorgt, dass da der eine oder andere Switch über den Ladentisch gehen wird, die jetzt noch nicht verkauft wurde. Weil es gibt halt Leute, die sagen, Mario, Zelda, aber Splatoon. Das ist echt spannend, dass ein neues Franchise so durchgeknallt ist auf der Wii U.
Ja, und es ist mit ARMS kommt jetzt auch das zweite neue IP von Nintendo, also die trauen sich da jetzt auch wieder was, neue Charaktere. Sowohl Splatoon als auch ARMS hätte man locker mit Mario-Charakteren etablieren können, hätte auch funktioniert. Finde ich umso besser, dass sie das eben geschafft haben, da neue Charaktere, neue Welten aufzumachen. Ja, freue mich drauf. Sehr schön. Das war es auch schon eigentlich. Das Warrior, das Musu-Spiel, das habe ich mir gar nicht groß angeschaut, weil das einfach nicht mein Genre ist.
Ja, ich habe es kurz gespielt, aber es ist genau das, was man sich erwartet. Also es ist halt ein Dynasty Warriors.
Genau, aber mit den Charakteren aus
Fire Emblem.
Was war's? Fire Emblem. Und das passt für mich ehrlich gesagt nicht zusammen. Klar sind es Kampfcharaktere, aber es ist halt ein klassisches Dynasty Warriors Spiel mit diesen Charakteren. Nee, da will ich lieber meine Rundenstrategie. Da habe ich dann lieber noch mal eine Runde Rabbids aber gespielt. Aber
auch Hyrule Warriors hat seine Fans gefunden, deswegen
verstehe ich, warum klar. Ja, der Micha mag, also unser Micha mag diese Warriors-Spiele, der schaut sich das bestimmt an. Ja. Und es ist halt auch, es funktioniert schon ganz gut auf der Switch. Kann man so ein Warriors-Spiel
ja, zum Beispiel zwischendurch. Ist das, was ich ja eingangs erwähnt habe, ja, es kommt jetzt wirklich jedes Monat ein First-Party-Spiel. Ja, und das ist halt wirklich schön. Ja, das ist halt so, dass das wirklich zu Weihnachten dann doch eine Bibliothek da ist, wo man nicht mehr sagen kann, boah, das ist eine Zelda-Konsole. Ja, also wer das sagt, ja, der spielt entweder nur Zelda, ja, aber es gibt dann doch einiges an Auswahl und das lässt mich positiv in die Zukunft der Switch doch blicken. Also das hätte ich hätte nicht die Hand ins Feuer gelegt Anfang des Jahres, dass Nintendo es wirklich schafft, da den Bogen so zu kriegen. Vor allem, es fehlen halt noch wirklich wichtige Ankündigungen für die nahe Zukunft, für die Virtual-Konsole, die doch nicht nur für Retro-Fans dann viel bietet, ja, weil wenn da wirklich dann GameCube-Spiele vielleicht kommen, ja, eröffnet das ja eine Bibliothek von Spielen, die viele Spieler draußen nicht kennen. Ja, das darf man nicht vergessen. Sind doch schon einige Jahre her. Sprich, wir haben da eine komplett neue Generation auch an Spielern, die sich über ein Sunshine, über ein Rook Leader und, was da damals alles erschienen ist, sehr freuen wird.
Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, alles erwischt. Ich glaub auch, ja. Pikmin habe ich mir nicht angeschaut.
Oh ja, ich
hast du Pikmin ich angeschaut?
Das gespielt, ja. Ist ein absolut charmantes Jump'n'Run in der Pikmin-Welt.
3DS.
Am 3DS, ja, genau. Und ist klar für jüngere Spieler gedacht, ja, so wie einfach jetzt, glaube ich, einfach da die Fokussierung von Nintendo auch schlauerweise sein wird. Ja. Also jetzt nichts gegen erwachsene 3DS-Spieler. Ich habe auch ein 3DS noch vor mir da liegen und klappe ihm oft auf und zocke eine Runde. Aber klar ist so, dass einfach die erwachsenen Handheld-Fans zur Switch greifen sollen. Und mit dem New 2DS und mit dem normalen 2DS klarerweise da jetzt Handhelds auch auf den Markt gebracht werden, die dann auch versorgt werden sollen mit Software. Sprich, ich glaube, wir werden noch einige Ankündigungen von Spielen sehen in den nächsten Monaten auch, ja, mit Directs und so für den 3DS, 2DS, aber die werden alle in die bis 12 Jahren Richtung gehen, glaube ich.
Ja, ja, aber das Pikmin hat wenig auch mit der Pikmin Gameplay zu tun.
Man kann die Pikmins an manchen Stellen ein bisschen so leichte Befehle geben und so. Also das wurde schon, aber es ist ein 2D-Jump'n'Run. Noch eins.
Ja, ja, schon eher klassisch.
Ja, das ist ja, sie bringen ein 2D-Jump'n'Run nach dem anderen raus. Das Gute ist, sie sind alle nicht schlecht, ja. Also man kann ja mit jedem Kirby auf Guss wirklich mit Anführungszeichen, weil sie oft wirklich neue Ideen auch bieten, ja, kommt ja noch immer ein Kirby raus, was absolut spielenswert ist.
Ja, genau, aber viel im Kontext von Mario, Splatoon und Co. dann doch ein bisschen ab.
Natürlich, ja.
Das hat man gemerkt, aber auf hohem Niveau.
Es war auch der Schwerpunkt auf der Switch, auf der E3, und das war ein Post-E3-Event und deswegen, ja, war schön, dass wir Metroid überhaupt gesehen haben.
Genau. Also wir freuen uns auf Mario Galaxy, auf Kingdom Rabbids und alles, was wir heute erwähnt haben, war echt alles ganz sehr spielenswert. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Frankfurt zu fahren. Ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung im Herbst der meisten Spiele und demnächst ist ja auch schon Splatoon. Und wie gesagt, ARMS, der Podcast ist schon fertig. Wir haben nur jetzt irgendwie ganz gut auch vorproduziert, also nicht wundern, der kommt jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen, kommt dann auch dieser Podcast zu ARMS. Danke dir für den Besuch. Mehr bei dir und mehr von dir hört man natürlich bei Shock 2, also Shock 2 geschrieben. Ja. Und ihr podcastet ja auch weiterhin fleißig. Liebe Grüße nach Österreich.
Vielen Dank, es war meine sehr Freude.
Und hoffentlich bis bald.
Tschüss.
Tschüss.